Zählende Nachtschwärmer wissen Berliner Bars. Destilliert von Spirits Folly und Artisan Barcamp.
Willkommen zurück zu unserem dritten von drei Teilen mit Alexandra. In der letzten unserer drei Episoden reden wir über internationale Listen, wie viel sie wert sind, japanisches Bartending, Gastbartending und was das mit unserer Profession macht. Gut wie schlecht. Doch lasst uns direkt wieder einsteigen.
Weil ich auch irgendwie aufgeschrieben habe, ne, Innovation ist es einfach, technisches Equipment zu haben, ne, Rotowap zu nehmen. Es gibt ja auch diese neue Switching-Methode, kalte Destillation. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. Neue Spirituosen, Laborequipment, Techniken, Barkarte, Nachhaltigkeit.
Hier, das Modewort?
Naja, gut, angefangen hatte hier Mr. Lion mit keine verderblichen Produkte, keine Früchte, kein Eis.
In London,
2013. Hier dieses Backbar-Kodierung und so weiter habe ich nochmal aufgeschrieben. Weißt du, das ist so ein bisschen schwierig, dieses Erlebnis und dieses, was ist denn innovativ? Zum Beispiel Limitierung, ne? Also hier diese Elko Peters, Tuschmucks, ne, die kein Geld hatten und wirklich da draußen eine ganze Bar gebaut haben. Aber da war auch Social Media hinten dran. Und dieser Trend, Bars aufzumachen, um auf der World's 50 Best Bar List zu stehen.
Und nicht nur eine Bar aufzumachen, sondern da auch richtig Geld reinzugießen, um sich in diese Liste über den Umweg der Gastbartender zum Beispiel reinzukaufen.
Genau. Das ist ja das große Konzept des Guest-Bartendings.
Leider.
Ja, leider.
Leider. Begann als großartiger Turbo, dass die Bartender voneinander lernen und sehen, was macht der anders, was macht der toller. Und inzwischen ist es halt tatsächlich vom großen Geld auch gekapert worden, um sich auf irgendwelche Listen setzen zu können und damit hausieren gehen zu können. Ne?
Aber ist es ein Trend, was stark in Berlin ist?
Eben nicht.
Ja, ich habe den Eindruck, Berlin ist da irgendwie ein bisschen geschützt von.
Genau, Berlin wünscht sich halt selber gute Drinks zu machen, eine gute Atmosphäre zu kreieren, maximal für den Gast da zu sein und kann darüber nicht so richtig reden, generell die Deutschen nicht. Und wenn man sich, sagen wir mal, so die 10 berühmtesten deutschen Bars anguckt, dann machen die alle mega Drinks. Aber polarisierendes Beispiel, das Birkner-Eck, macht mega Drinks, hat eine tolle Atmosphäre, hat wirklich bewundernswerte Besitzer. Die kennt man ja drei Kieze weiter nicht. Und ich bin sicher, dass Birkner Egg besser ist als irgendeine Bar in World's 50 Best. Sind da aber nicht drin, werden auch nie drin landen.
Also das kann ich auch echt bestätigen. Also ich war da kürzlich und dann dachte ich auch, ja, das sind aber auch ganz viele, die wollen da nicht rein. Also
Das gleiche wie mit einer Sterneküche, ne?
Ich kenne, also zum Beispiel Windhorst. Also Günther Windhorst,
super Beispiel.
Der sagt dann auch immer gerne, mach nicht so viel, schreib nicht so viel, mach nicht so viel Werbung für uns. Die wollen einfach ihren Job machen, ne? Dem Gast eine Freude und nicht irgendwelche Awards gewinnen.
Man hört es ja auch ab und an von Restaurants, die dann einen Stern gewinnen, dass sie unglücklicher werden mit den Gästen, die dann kommen. Weil dann die Gästeschaft wechselt. Vorher kamen Gäste für den Genuss, dann kommen Gäste fürs Mäkeln. Ah, die haben einen Stern, warum denn? Machen die jetzt wirklich alles so toll? Das sieht man auch ein bisschen in den Bars. Und da ist Berlin Gott sei Dank geschützt vor, aber es kneift einen natürlich, dass man dann doch nicht so wahrgenommen wird. Und kneift dann auf jeden Fall, wenn es leer bleibt, obwohl man einen mega Job macht.
Und von dieser letzte Jahr, so 2019, hast du viel gereist und wo hast du viel mehr Freude gehabt, barmäßig?
Also ich war 4 Wochen in Australien unterwegs. Das war schon sehr, sehr konzentriert auf Bars. Also von daher hat es große Freude gemacht, wenn man, also ich arbeite ja auch Vollzeit, wenn man wirklich sich darauf nur konzentrieren kann, in Bars zu gehen und dann auch darüber zu schreiben. Das war natürlich toll und da habe ich auch wirklich schöne Sachen gesehen. Beeindruckt hat mich vor allem Singapur, weil die sind sehr, sehr innovativ. Also Native ist ja so ein großes Beispiel. Die haben aber auch sehr, sehr viel Geld dort. Also muss man halt einfach auch sagen.
Dort ist Lebenslust tatsächlich das Haupthobby.
Also ich hatte auch Bartender gefragt, wie sieht es denn aus? Und da ist auch wirklich jeder Gast bereit, zwischen 1 und 5 Dollar mehr für gute Qualität auszugeben. Das ist überhaupt kein Problem. Von daher kann man natürlich solche Konzepte platzieren. Das ist natürlich auch immer eine Kostenfrage.
Ich habe ja 2014 bei 28 Hong Kong Street gearbeitet in Singapur und das ist genau das. Der Laden war immer voll, Die Gäste haben immer noch mal was Neues probiert. In Australien ebenso. Die Gäste sind bereit, da einfach mal was zu probieren. Die wissen, sie geben eh $40 aus und probieren dann noch mal was Neues. Irgendwie so Bacon-Infused Bourbon. Hat man in Deutschland ja nicht so häufig. Das schmeckt dann vielleicht nicht und dann nimmt man was anderes. Man fühlt sich nicht, dass man das Geld rausgeschmissen hat, sondern man fühlt sich, oh, ich habe was Neues probiert, war jetzt, wenn ich meins, oh, doch, okay. Und diese Wahrnehmung, und da schließt sich ein bisschen der Kreis in unserem Gespräch, ist in Berlin weniger da oder in, sagen wir mal, in Deutschland, weil hier diese Genusskultur eine andere ist und auch immer unter dem Licht der Effizienz steht. Wie gebe ich mein Geld aus? How do I get the biggest bang for my buck? Und das funktioniert bei Genuss natürlich nicht so richtig. Ne?
Aber vielleicht Berlin, es wäre eine Möglichkeit, eine andere Art von Kultur und Barkultur zu entwickeln. Ne? Es bedeutet nicht, dass überall muss man das Gleiche machen wie in London. Oder
absolut.
Also es gibt wirklich einen Weg, sehr mehr Anglosachsen irgendwie, die du auch in Singapur findest oder London oder New York. Und es ist ein Weg und man ist auch sehr oft draußen. Vielleicht ist man in Berlin ein bisschen mehr zu Hause oder sowas. Vielleicht
genau,
das ist eine andere Möglichkeit.
Ja. Und auch da würde ich gerne nochmal international eingreifen, glaube ich, ein Land, aus dem du noch nicht berichtet hast, Japan. Die japanische Barszene gibt es, sagen wir mal, seit den 60ern und die haben dort einfach 50 Jahre lang dran gefeilt, irgendwie das bestmöglich zu machen. Keiner hat es interessiert. Dann irgendwann ist der Damm gebrochen. Stanislav Wagner war dort, hat darüber berichtet und die ersten haben sich interessiert dafür, was machen die mit dem Eis, wie rühren die? Die haben sich einfach so viel Gedanken darüber gemacht. Die machen ja eigentlich nichts anders, die machen nur alles bewusster und geiler, weil die es einfach wirklich wissen wollen, wie geht's am besten. Wie groß war denn bitte der Einfluss der japanischen Barszene, obwohl die alles genauso machen wie wir? Da ist ja keine Innovation da. Die haben bloß jeden Prozess bis zum Ende durchgedacht. Und jetzt sagt jeder gerne, oh, er mixt ja in japanischer Tradition. Das ist ein gutes Beispiel von eigentlich null Innovation, aber ganz klarem Charakter. Das kann man doch für Berlin vielleicht auch entwickeln oder für Deutschland, was ja so mega reich an Destillerien ist.
Total, ein Produkt, ja.
Ja, Mitteleuropa.
Das wissen die wenigsten auch.
Genau.
Also, wo du denkst, was haben wir denn für eine Geschichte und tolle Schätze?
Ja.
Also, ich war kürzlich jetzt über Weihnachten in Worms in der Bar, in der Einraum. Und da ist Felix Kaltenthaler, der über Revolte rum bekannt ist, aber da hängt ja auch eine Brennerei hinten dran und sein Kernsteinsortiment. Da ist einfach Innovation da, da werden neue Sachen gemacht. Das wird auch angepasst an den aktuellen Geschmack. Die Bar ist eher so eine Nachbarschaftsbar, weil Worms ist jetzt auch nicht das Cocktailpublikum. Du kannst da auch irgendwie nur mit dem Auto hin, also kannst auch nicht so viel trinken, wenn du nicht gerade dort wohnst. Aber tolle Atmosphäre, tolle Drinks, angepasst an die Gäste und ja, schöne Spirituosen, lokal.
Es gab mal beim Craft Spirits Festival einen Vortrag über Baijiu und der Besitzer dieser Baijiu-Firma, ein Amerikaner, sprach davon, dass China die größte Destilleriedichte der Welt hat mit 6000 und das ja unvorstellbar wäre. Und dann informierte ich ihn danach, dass es in Deutschland 16.000 gibt, in einem Land, was sehr viel kleiner ist. Also es gibt einfach, nicht, dass Deutschland total toll ist, aber es gibt so viel, woraus man schöpfen kann. Und was machen wir? Wir kaufen einen bei Diageo. 80% der Rückbuffets in Berlin sehen gleich aus. Und so eine Innovatoren, wie man wirklich sagen muss, wie da zum Beispiel Beckett's Kopf oder Buck & Break, die ja sich darauf auch konzentrieren, wird nicht in die Barszene reingetragen, verbreitet sich nicht. Und ich denke, auch da schließt sich ein Kreis unseres Gesprächs, weil diese Barszene nicht so richtig vernetzt ist. Ja. Ist nicht so, dass jede Woche irgendjemand mit jemandem von Beckett's Kopf redet und versucht, das nachzumachen. Mhm. Es ist eher so, als ob jeder sein eigenes Süppchen kocht und in seinem Kiez so ein bisschen versucht, die größere Nummer zu sein.
Aber gleichzeitig war ich auch erstaunt, wie in jedem Interview, die wir bis jetzt gemacht haben, gab es immer eine Diskussion über Lokalzutaten.
Das stimmt.
Und dass sie jetzt sich viel mehr Mühe geben, alle Bartender anfangen, Bartenderinnen, einfach Recherche zu machen und viel probieren. So, ich glaube, vielleicht sehen wir das noch nicht, aber vielleicht es ändert sich gerade.
Mhm.
Weiß ich nicht.
Da unbedingt genannt werden muss natürlich Ruben Neideck und
zum Beispiel
Philipp Kaschubski im Velvet. Nicht nur, dass die sich dann den Hut aufgesetzt haben, wir machen es jetzt mal lokal und stellen selber quasi Geschmäcker her aus unserer Umgebung, sondern haben das immer weiter getrieben und immer nochmal überlegt, was können wir machen. Haben Weihnachtsbäume destilliert, haben Blüten aus der Umgebung destilliert, Sachen, wo man gar nicht weiß, dass die eigentlich essbar sind. Das ist wirklich eine tolle Innovation, obwohl man eigentlich nur sagt, wir nehmen es aus der Gegend. Also ist da auch Innovation, und ich glaube, das ist mein Schlusswort, nicht einfach nur eine neue Idee haben, sondern die wirklich durchdeklinieren und jetzt im japanischen Sinne bis zu Ende durchführen und daraus mehr als nur einen kurzen Gedanken, sondern einen Stil zu entwickeln.
Aber da du über Entwicklung sprichst, das wäre für mich meine letzte Frage. Darf ich fragen, wie du siehst, dass Bachzucker sich entwickeln kann? Was ist denn dann Idee, Programm oder Wünsche für Bachzucker? Weltweit zu gehen.
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gerade nicht, aber bei Barstalker ist es, glaube ich, so ein ähnliches Problem, dass ich mich nicht so gut verkaufe und auch nicht so bekannt bin, wie ich eigentlich bekannt sein könnte. Es gibt ja viele, viele Blogger und Influencer, die so viel Reisen bezahlt bekommen und für jeden Quark, den sie irgendwie online stellen, Geld bekommen, Einladungen bekommen. Und also das möchte ich eben nicht. Also ich würde mir natürlich wünschen, ich könnte die Welt bereisen und Bars sehen und das natürlich finanziell unterstützt bekommen, aber natürlich auch so berichten, wie ich das möchte. Schwierig. Deswegen wird es so weitergehen, dass ich meinen normalen Job habe und eben meine Leidenschaft, aus der ich jetzt auch keinen Profit schlagen will, einfach weiterführe und auf meiner Seite eben versuche auch zu berichten und ja, das auch irgendwie zu teilen.
So, was ist deine nächste Stadt, worauf du wirklich Lust hast?
Also ich wollte im April nach Taiwan reisen.
Wow.
Also ich wollte eigentlich erst nach Japan, aber habe mich umentschieden. Ich schätze Japan wahrscheinlich erst September oder so. Es kommt jetzt ganz drauf an, aufs Budget immer. Aber Taiwan wäre meine nächste Reise. Also meine nächste weite Reise.
Schön spannend. Warst du schon in Taiwan, oder?
Ja, da gibt es einen hoffentlich noch lesenswerten Artikel auf der Mixology, die auch immer auf der Suche nach Neuigkeiten und Innovationen ist, über Taipei. Gute Barstadt.
Wir wollen immer über Innovation sprechen und wir haben ein bisschen alles definieren, was ist Innovation, wo finden wir es, Innovation gibt oder sowas. Aber am Ende, was ich noch irgendwie ein bisschen wichtiger finde, ist, dass wir dargestellt haben, dass es hat auch mit Spaß zu tun. Und vielleicht ist Berlin nicht so innovativ, vielleicht gibt es nicht so viel Bar oder so ein Barszene wie in London oder sowas. Aber trotzdem hat man trotzdem Spaß und kann man trotzdem genießen, auch in Berlin. Und ich finde, das ist für mich was interessant war für unsere Diskussion, dass vielleicht dieser Fokus über Innovation oder unsere Obsession ist vielleicht nicht die richtige Frage. Vielleicht ist die Frage mehr über Genuss.
Ich glaube, was auch ein guter Punkt ist, mal anzusprechen, um sich selber nicht so verrückt zu machen. Ich glaube, es ist nicht legitim, Berlin mit New York und London zu vergleichen. London, New York, Tokio sind die drei Weltstädte, die es gibt. In Tokio leben 35 Millionen. Da gibt es 17.000 Restaurants alleine. Womit will man sich da vergleichen? London, New York, da ist einfach, dort gibt es so viele Milliardäre wie in Berlin Millionäre. Das sind einfach ganz andere Güter, die vor Ort sind, ganz andere Finanzierungsmöglichkeiten, auch die Presselandschaft ist eine andere. Man könnte vielleicht Berlin der 1920er hätte man mit diesen Städten vergleichen können, aber jetzt nicht. Es ist einfach eine andere Stadt, die auch ganz anders aufgebaut ist. Man muss ja auch ehrlich sagen, dass Berlin, das eigentliche Berlin, ist ja viel größer als das eigentliche Paris. Ne? Paris kann man sozusagen noch zu Fuß durchschreiten, aber wenn man nur den S-Bahn-Ring in Berlin nimmt, das ist ja ein riesengroßes Gebiet, welches sehr dicht besiedelt ist, was die Szene auch so krass auseinanderzieht. Das ist einfach auch eine andere Stadt und ich lobbyiere hier dafür, dass man Berlin vielleicht eher anfängt mit Marseille zu vergleichen oder mit Kiew oder mit Manchester oder Athen. Vielleicht wird man damit dann glücklicher im ersten Schritt, weil man überlegt, was sind Städte, die eigentlich, sagen wir mal, irgendwie vergleichbar sind vom finanziellen, von der Kaufkraft und von der Größe. Und dann kann man da nochmal sagen, okay, wo stehen wir dort? Einen eigenen Stil herausarbeitet, dann für sich in Berlin und dann vielleicht in 10, 20 Jahren den nächsten Schritt geht und überlegt, wie kann man denn kontinental nochmal anders was aussagen. Aber das ist so ein bisschen so wie Freiburg mit Berlin vergleichen, ist wie Berlin mit New York vergleichen. Toll, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung.
ein sehr ungewöhnliches Gespräch gewesen mit einem sehr ungewöhnlichen Gast. Ich schätze dich sehr, weil du sehr viel nach Berlin reinbringst, weil du einfach dich um deine Website kümmerst, so viel schreibst, so viel verteilst, so viel nach draußen trägst. Ich würde mir sehr wünschen, dass es nicht nur eine, sondern Dutzende Personen mehr wie dich gäbe, die eben diese Szene bereichern aufgrund von Freude daran und nicht immer nur sagen, ja, saufen und erst am Montag ins Bett gehen. Das würde uns allen sehr viel helfen und Freude bereiten.
Total. Hey, danke schön, Alexandra.
Gerne.
Das war's auch schon mit dem längsten von unseren bisherigen Podcasts. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Ich hoffe, dass auch für euch einige neue und interessante Gedanken dabei waren. Wir sind glücklich, uns darüber ausgetauscht haben zu können und dass wir auf neue Ideen bezüglich Innovation gekommen sind und was das eigentlich bedeutet, Innovation. Ich hoffe, unser Podcast ist auch innovativ für euch. Ihr hört gern weiter zu, abonniert und schaut, wer in Zukunft bei unseren cocktailenden Nachtschwärmern oder unserer internationalen Linie The Eastern Shake auch bei Spotify und auf unserer Webseite zu hören sein wird.
Ein weiteres Kapitel von Spiritsfully und Artisan Barcamp. Bis bald an einem Berliner Tresen.